Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Um Zusammenhalt geht es ja heute in der Lesart, um Zusammenarbeit, auch unter den widrigsten Umständen. Und ja, widrige Umstände, das ist wirklich gar kein Ausdruck für das, womit die Protagonisten des folgenden Buches zu kämpfen hatten. Das ist ein Buch über die Widerständler des 20. Juli. Und mitten in der Nazi-Diktatur ein Netzwerk des Widerstands aufzubauen und ein Attentat auf Hitler zu planen, dazu reicht eben ein bisschen Kooperation nicht aus. Dazu braucht es Konspiration. Und so heißt das Buch auch. Die Konspirateure, der zivile Widerstand hinter dem 20. Juli 1944. Recherchiert und geschrieben haben dieses Buch Ludger Fittgau und Marie-Christine Werner. Guten Tag.
Hallo.
Bekannt ist ja vor allem Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Und der hat ja in der Wolfschanze einen Sprengsatz deponiert, um Hitler zu töten. Und der dann aber nur leicht verletzt worden ist. Also Stauffenberg, den kennt jeder. Und auch die militärischen Mitverschwörer. Aber Frau Werner, Ihr Blick in diesem Buch, der richtet sich jetzt ausdrücklich auf den zivilen Widerstand, das Netzwerk dahinter. Was war das für ein Netzwerk?
Ja, das war ein Netzwerk, das zum Teil bis in kleinste Ortschaften geknüpft war. Ein ganz engmaschiges Netz. Natürlich haben nicht alle alles gewusst. Also es gab ein paar führende Namen rund um Leuschner, die mehr involviert waren. Aber das hat sich dann bis in die kleinsten Ebenen sozusagen fortgesetzt. Und bis dahin, dass auf dem Dorf in Rheinhessen einer wusste, dass es den Tag X gibt, an dem etwas passiert und dass er sich bereithalten soll. Zu was wusste er nicht, aber dieses Netzwerk machte durchaus auch Sinn, weil ja man nicht nur Hitler beseitigen wollte, sondern auch danach die politischen Geschicke in die Hand nehmen wollte. Also es war ein Generalstreik der Eisenbahn geplant, die Bürgermeister sollten abgesetzt werden, Radiostationen sollten besetzt und übernommen werden, damit dann eben sich die Geschicke Deutschlands wieder in Richtung Demokratie wenden. Man wollte Ansprechpartner für die Alliierten haben. Also dieses Netzwerk, dieses politische Netzwerk, dieses zivile Netzwerk hinter den Militärs war enorm wichtig, um überhaupt diesen Tag nicht nur der Beseitigung Hitlers zu widmen, sondern dass es eben dann auch direkt weitergeht.
Den Namen des Kopfes haben Sie gerade schon genannt, Wilhelm Leuschner. Wie sieht das aus, Herr Fittgau? Der war ja bekannt unter den verschiedensten Decknamen. Der Onkel wurde er genannt, der Hauptsächliche, Preußchen oder auch Briefmarkenfreund aus Berlin, das lese ich bei Ihnen. Wie hat er das geschafft, mit so vielen Namen so herumzureisen, ohne enttarnt zu werden und sein Netzwerk zusammenzuhalten?
Das ist ein bisschen geheimnisvoll, das muss man sagen, weil die Nazis schon 1937 eigentlich einiges wussten über Wilhelm Leuschner. Der war vorher im KZ nach 33, ist herausgekommen, hat sofort angefangen, dieses Netz zu bauen, auch international. Und es gibt ein Dokument des Reichssicherheitshauptamtes aus dem Jahr 1937. Das ist so eine Grafik, die zeigt schon, er hat Verbindungen ins Ausland, nach Schweden, zur Labour Party in Großbritannien. Er hat Verbindungen zum christlichen Widerstand. Das wussten die 37, haben ihn auch vorgeladen, haben ihn gefragt, wo fahren sie eigentlich überall hin? Und dann zählt er Städte auf, überall in Deutschland. Aber sie haben es ihm offenbar nicht beweisen können, dass er so konspirativ tätig war. Er war eben sehr geschickt. Er ist getarnt gefahren als Geschäftsmann. Er hatte eine kleine Fabrik in Berlin-Kreuzberg und war in Berlin. Von Berlin aus konnte er als Geschäftsreisender eben durch die Republik fahren, sogar ins Ausland Leute schicken und hat diese Tarnung genutzt, um wirklich ein konspiratives Netz aufzubauen, das im Endeffekt dann mit denen, wie Frau Werner schon gesagt hat, die nur ein bisschen wussten im Hintergrund, aber doch einige tausend Menschen im Reich umfasst hat.
Und das war ja ein ziemlich enges Netzwerk, das also vor allem im deutschen Südwesten, dann die Rheinschiene lang bis ins Ruhrgebiet war. Sehr, sehr viele Treffpunkte. Sie haben eine Karte in Ihrem Buch drin. Das ist wirklich beeindruckend, in wie vielen Orten es da geheime Treffpunkte gegeben hat. Und Frau Werner, Sie kennen die Gegend natürlich gut. Sie arbeiten für den SWR und Ludger Fittgau sind Landeskorrespondent in Hessen für uns, für Deutschlandfunk Kultur. Frau Werner, wie genau haben Sie diese einzelnen Orte recherchiert?
Das ist ganz unterschiedlich, weil natürlich es zum Teil in den Archiven nichts mehr gibt dazu, weil jedes Stück Papier natürlich gefährlich gewesen wäre für die Konspirateure. Ja, Archive abgeklappert, versucht Nachfahren zu finden, mit Historikern gesprochen. Wir sind auf Friedhöfe gefahren, um Gedenktafeln uns anzugucken. Geburtshäuser, etwa hier im rheinhessischen Untenheim von Ludwig Schwamp, dem Mann, der für den Wehrkreis Wiesbaden die politische Führung übernommen hätte, das war damals das Gebiet Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland, und der ja dann in Plötzensee auch hingerichtet wurde von den Nationalsozialisten. Die Undenheim hat ganz schnell nach dem Krieg die Hauptstraße in Staatsrat Schwammstraße genannt, als Erinnerung eben an Ludwig Schwamm, und also ganz, ganz vielfältig.
Das sind ganz vielfältige Namen auch, die Sie jetzt gerade schon nennen. Der Clou an Ihrem Buch ist aber, dieses Buch ist eben nicht nach Personen aufgebaut, sondern nach den Orten. Weshalb haben Sie das so gemacht?
Eben um eine Landkarte zu zeigen, um die Topografie dieses Widerstandes aufzuzeigen, um zu zeigen, dass es eben nicht nur Berlin war, nicht nur die zentralen Städte, sondern eben, wie vorhin schon gesagt, bis in zum Teil allerkleinste Ortschaften dieses weit verzweigte Netz gewirkt und gearbeitet hat, und dass man sich an Bahnhöfen getroffen hat, im Wald, dass man zusammen Ausflüge gemacht hat bis hinter die Grenzen ins Elsass, dass man sich an allen möglichen Orten, oft in Bahnhofsnähe, eben in Gaststätten oder auf dem Bahnhof selbst, weil da einfach so ein Treiben war, in dem man vielleicht auch mal untertauchen konnte, in Zügen, und dass man sich so getroffen hat, um es so ungefährlich wie möglich zu halten.
Gefährlich war es trotzdem. Herr Fittgau, ich habe vorhin schon Stauffenberg erwähnt. Der ist ja selbst vor allem eigentlich zum Widerständler geworden, oder auch deswegen, weil er verstanden hat, dass Hitler Deutschland in eine militärisch nicht mehr zu gewinnende Lage gebracht hat. Also nur bedingt ein Widerstand gegen die menschenverachtende Ideologie. Wie sieht das bei den Leuschner-Netzwerk aus, bei diesem zivilen Widerstand? Was hat die angetrieben?
Na, die Frage, ob Stauffenberg wirklich keine moralischen Motive hatte, wird ja heiß diskutiert. Die Karlauf-Biografie sagt gerade, der Autor Karlauf, das sei nicht der Fall. Andere sagen, er hat durchaus moralisch gehandelt, hatte ja auch christliche Wurzeln, das darf man nicht vergessen. Er ist sicher spät zu dieser Struktur gestoßen, war aber dann Ende 43 ein zentraler Kopf, hat aber sehr eng mit den Sozialdemokraten, mit Sozialisten zusammengearbeitet, hat sogar es möglich gemacht, dass Julius Leber, einer der Sozialdemokraten, Kontakt mit den Kommunisten aufgenommen hat, was übrigens Karlauf in seinem Buch nicht erwähnt. Also hat ein breites Bündnis ab Ende 43, Anfang 44 geschmiedet. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein, den Leuten moralische Motive abzusprechen. Bei den Sozialisten ist es de facto so, dass sie einfach schon lange auch die Verbrechen kannten, ähnlich wie natürlich dann ab 42, 43 auch die Militärs. Und dass sie eben gesagt haben, wir müssen diese Verbrechen stoppen. Wir müssen verhindern, dass das Morden weitergeht an den Juden. Wir müssen verhindern, dass die Bombardements auf die Städte weitergehen. Und auch im Nachhinein, die Überlebenden haben gesagt, klar, wir haben der Aufstand ist gescheitert, der Umsturzversuch ist gescheitert, aber wir haben immerhin versucht, dieses Morden zu stoppen, und das ist eine moralische Tat, das muss man schon sagen.
Trotzdem lese ich ja bei Ihnen, dass die sich politisch durchaus nicht einig waren, sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten. Ich lese bei Ihnen die Widersprüche, die hätten das Netzwerk gefährdet, aber nicht zerstört. Was heißt das?
Das stimmt. Natürlich war man auch, was das, die Zeit danach angeht, auch unterschiedlicher Auffassung. Trotzdem war es vielfach dieses ganz, ganz starke Vertrauen aus ganz alten Freundschaften, die lange vor dem Nationalsozialismus schon bestanden hatten, zusammenarbeiten. Also das war das, glaube ich, das eines der wichtigsten Dinge, die dieses Netzwerk zusammengehalten hat, egal wie man dann im Detail gedacht hat.
Zusammenhalt, also wirklich unter den widrigsten Umständen. Ludger Fittgau und Marie-Christine Werner haben das Buch geschrieben, Die Konspirateure, der zivile Widerstand hinter dem 20. Juli 1944. Das Buch kostet 25 Euro und ist bei WBG Theis erschienen. Danke Ihnen beiden.
Danke auch.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und iOS.